Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich denke, Sie alle kennen Jürgen Klopp, diesen charismatischen Trainer des FC Liverpool. In der letzten Woche hat er das Halbfinale mit seiner Mannschaft erreicht, er hat schon zweimal im Finale gestanden. Und wenn jetzt Kloppo mit seinen Jungs Barcelona schlägt im Halbfinale, dann werden sie am 1.6. in Madrid im Finale stehen gegen Ajax Amsterdam oder eben Tottenham Hotspurs. Und wenn sie dann in diesem Finale stehen sollten und sie sollten dieses Finale gewinnen, also Liverpool dann der Champions League-Sieger 2019 sein. Wenn das passiert, was nicht unwahrscheinlich ist, weil viele Menschen halten Experten Liverpool für die derzeit stärkste Fußballmannschaft der Welt. Wenn die dann gesiegt hätten und Folgendes würde passieren. Die haben jetzt gewonnen, die Jungs von Liverpool. Und die sind jetzt in der Kabine und in der Kabine wird nicht gefeiert, sondern da wäre mehr oder weniger Totenstille. Und Kloppo würde in die Kabine kommen. Und da würden seine Spieler, die gerade eben den größten Sieg als Mannschaftsfußballer gewonnen hätten, da sitzen. Der eine würde sich mit dem anderen ärgern, weil er ihm die Shampoo-Flasche umgeschmissen hat. Der nächste wäre traurig, weil sein Ferrari 50 PS weniger hat als von dem anderen. Und der andere würde sagen, das ist doch gar nicht wahr, dass wir Champions League sind. Das ist doch gar nicht real passiert. Was meinen Sie, was der Jürgen Klopp loshauen würde? Der ist ja bekannt für klare Ansprachen. Der würde eine Ansprache an Gewinner halten. Der würde denen sagen, seid ihr bescheuert, ihr seid Champions League-Sieger. Jetzt geht es nicht mehr um irgendwelche Shampoo-Flaschen, um irgendwelche Ferraris. Es ist Wahrheit. Wir sind Champions League-Sieger. Jetzt lassen wir hier richtig die Sau raus. Nicht einen Tag, nicht eine Woche. Endlich ist es geschafft. Wir haben es gepackt. Jetzt werden Sie sagen, Herr Herze, was erzählen Sie denn da für einen Blödsinn? Wenn die Champions League-Sieger werden, dann wird das in der Kabine garantiert nicht passieren, sondern ganz im Gegenteil, da kann man niemanden unter 21 reinschicken. Da wird eine Party gefeiert, da ist nur noch Stimmung, nur noch Freude. Da braucht dieser Kloppo gar keine Rede zu halten. Wenn die den Pott gewonnen haben, dann flippen die aus, die musst du sogar eher eingrenzen mit ihrer Freude. Das, was Sie hier skizzieren, mit dem, was da passieren könnte, ist doch fern aller Realität. Im Fußball, ja, da gebe ich Ihnen recht. Die Befürchtung muss niemand haben, wenn Liverpool Champions League-Sieger wird, aber in der Gemeinde Jesu ist es so. Die Gemeinde Jesu hat einen wahnsinnigen Sieg geschenkt bekommen. Nicht so ein blödsinniges Fußballspiel, sondern den Sieg über den Tod. Paulus macht das deutlich in 1. Korinther 15. Er sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Aber was passiert in der Gemeinde Jesu? Was passiert dort in der Gemeinde in Korinth? Statt sich zu freuen über den Sieg und davon die Existenz bestimmt sein zu lassen, da fangen sie an, sich über alles Mögliche zu ärgern. Da gibt es Streit in der Gemeinde. Einer sagt, ich finde Paulus besser, ich finde Petrus besser, nee, ich finde den besser. Die Nächsten streiten sich darüber, wie man sich beim Abendmahl zu verhalten hat. Ja, und da gibt es noch einige Experten, die behaupten, es gibt gar keine Auferstehung, das ist doch alles Blödsinn. Und in diese Situation hinein spricht der Apostel Paulus unseren Predigtext. Wo die Gemeinde nichts verstanden hat vom Sieg, der ihnen gegeben ist, muss er nochmal die Verhältnisse klarrücken, worauf es ankommt. Wir hören gewaltige drei Verse aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, die Verse 42 bis 44 als Predigtext. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, Lob, Preis und Ehre dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und danke, dass du uns in diesem Wissen, in diesem Glauben an deine Auferstehung heute stärken willst, in dieser Predigt, durch diese Verse des Apostel Paulus, die du ihm durch den Heiligen Geist eingegeben hast. Und wenn wir jetzt die Predigt über diese Verse hören, so brauchen wir jetzt dein Geleit und deine Führung, dass wir die Bedeutung neu, der Auferstehung neu und klar erkennen können. Das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns deinen Heiligen Geist gibst. Und darum wollen wir dich bitten, alle zusammen für diese Predigt. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns alle. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus muss in Korinth nochmal die Parameter klarrücken, das, worauf es ankommt, was wirklich zählt und was unbedeutend ist. Und er muss der Gemeinde nochmal deutlich machen in Korinth, dass sie Gewinner sind und dass sie sich mit den Alltäglichkeiten nicht so abgeben sollen. Und das ist nicht nur die Situation in der Gemeinde in Korinth, das ist auch die Situation immer wieder neu in Martini. Das ist meine Aufgabe, die ich habe, euch als euer Pastor immer wieder deutlich zu machen, Jesus lebt, er ist auferstanden. Es gibt eine herrliche Perspektive in der Ewigkeit, macht euch nicht fest immer wieder an dem Irdischen hier. Und so ist auch das heute Morgen eine Ansprache an Gewinner. So habe ich die Predigt überschrieben. Ich habe drei Punkte mitgebracht aus diesem Predigttext. Erstens, Unverweslichkeit statt Verweslichkeit. Zweitens, Herrlichkeit statt Niedrigkeit. Drittens, Kraft statt Schwachheit. Das erste, Unverweslichkeit statt Verweslichkeit. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Das ist die Realität, das ist die Conditio humana, das ist die Natur des Menschen, dass wir verwesend sind. Solange das Herz noch schlägt in unserer Brust, da funktioniert noch alles, da verwest nichts, aber sobald das aufhört zu schlagen, keine 10 Minuten später, geht der Verfallsprozess los. Und alles Fleisch zerfällt, es verwest. Das ist das, worauf du, worauf ich zugehe, auf die Verwesung hier in dieser Welt. Bei allem, was wir glauben, festhalten zu können, was so groß und so wichtig ist, alles nur der Verwesung preisgegeben. Prediger 3 heißt es, ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wie der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Sie haben alle einen Oden und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh. Es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Oder in Jesaja 40 heißt es, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Oder Psalm 103, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht auf wie eine Blume auf dem Felde, aber wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. So ist der Mensch. Das ist die Wahrheit dieses Lebens. Alles nur Verwesung, alles nur Verweslichkeit. War knapp 10 Jahre bei der Feuerwehr, war da als Fachberater, Seelsorger, Notfallseelsorger. Wir haben in Siegen einen der schwersten Einsätze gehabt, als ein Friedhof abgegangen ist. Da sind über 3000 Kubikmeter Erde damals abgegangen in 2002. Und bei diesem Abgang auf diesem Friedhof an so einem Berghang wurden dann Dutzende von Gräbern freigesetzt. Und es war sehr interessant zu sehen. Da waren Gräber dabei, die erst vor drei oder Menschen erst vor 3 Monaten beerdigt worden waren. Aber es waren auch Menschen, die waren schon 10 Jahre tot. Und dann konntest du sehen, weil wir die Leichen bergen mussten, die wurden dann alle identifiziert und das war sehr schwierig. Aber die, die erst 3 Monate tot waren, da war die Verwesung noch nicht so weit fortgeschritten. Da konnte man noch vieles erkennen, die Gesichtszüge, aber diejenigen, die schon 10 Jahre im Sarg lagen, da konntest du kaum mehr erkennen, es ist ein Mann, eine Frau, das war verwest, da war gar nichts mehr, da waren zum Teil nur noch die Knochen da. Verwesung. Und das waren alles Menschen, die mal gelebt hatten. Und nicht nur diese Menschen gehen auf die Verwesung zu, auch wir gehen auf die Verwesung zu, ich wie ihr. Das ist das Irdische, das ist das, was unser Leben ist. Und dann sind wir mal traurig, wenn wir erleben, ja, jetzt ist das zu Ende gegangen, lieber Mitmensch gestorben ist oder ich bin krank geworden, auf einmal geht nichts mehr, Schlaganfall, Herzinfarkt, weiß der Kuckuck, was mir passiert ist, halt nicht. Mein Leben ist endlich zerbrechlich, es ist verwesend. Ja, das ist die Realität dieser Welt. Deshalb macht euch nicht fest an dem Verweslichen. Seid nicht wie diese imaginären Champions League-Sieger, die sich aufregen über eine Shampoo-Flasche, die umgefallen ist, sondern guckt auf das, was zählt, auf die Unverweslichkeit. Da, wo ich ein Ziegenpfarrer war, hatten wir einen Nachbarn und die hatten ein kleines Mädchen und das kleine Mädchen, da lag viel Schnee, hat irgendwann einen Schneemann gebaut. Einen richtig tollen Schneemann, also der Vater hat ihn gebaut, das Mädchen dabei, das hat dann irgendwie die Karotte in die Nase, ins Gesicht gesteckt. Und da war der Schneemann ein richtig großes Ding, so 2 Meter und das Mädchen war so stolz, sie hat darum den Schneemann rumgelaufen. Und irgendwann wurde es wärmer, da ist der Schneemann geschmolzen und hat das Mädchen geheult. Da musste man das Mädchen trösten und sagen, du, das ist eben beim Schnee so, das ist so. Genauso ist mit unserem Leben. Das hier auf Erden ist nur verweslich. Nur eine kurze Zeit sind wir alle nicht mehr. Wir werden sagen, ja Herr Latzel, warum sagen Sie uns das denn heute Morgen? Warum halten Sie uns denn das vor Augen? Damit ihr euch nicht am Verweslichen festhaltet. Deshalb ist euer Leben häufig so traurig und so geknickt und so freudlos, weil er nur auf das Verwesliche, auf das Irdische guckt. Es gibt eine andere Realität. Hallo, ihr seid Gewinner. Ihr habt Unverweslichkeit, es wird gesät verweslich, aber es wird auferstehen unverweslich. Das ist das, worauf wir zugehen. Das ist das, worauf du zugehst. Das ist die Botschaft von Ostern. Der Tod ist besiegt. Halleluja. Verweslichkeit, ja, das ist die Conditio Humana hier auf Erden. Aber wir haben eine andere Realität. Unverweslichkeit. Deshalb haben wir allen Grund zur Freude, allen Grund nach vorne zu gucken. Bei allem, was passiert an Schwierigem in dieser endlichen Welt, bei all dem Verweslichen, mach dich nicht daran fest, sonst wirst du immer traurig sein, geknickt sein und letztlich immer nur depressiv werden. Mach dich fest an der Ewigkeit, die du hast in Jesus Christus. Er ist auferstanden, er lebt. Das ist Wahrhaftigkeit. Und weil das so ist, hast du, wenn du an ihn glaubst, ebenfalls Anteil daran. Das ist das Erste, was ich dir heute Morgen nochmal neu zurufen möchte. Du hast Unverweslichkeit. Und lass dich davon bestimmt sein lassen, nicht von der Verweslichkeit dieser Welt. Das ist das Erste, Unverweslichkeit statt Verweslichkeit. Ein Zweites, Herrlichkeit statt Niedrigkeit. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Ich möchte das allerdings auch deutlich sagen heute Morgen. Das gilt exklusiv nur für diejenigen, die an Jesus glauben. Für diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, die meinen, er sei nicht Gott, er sei nicht auferstanden, die werden auch Auferstehung erleben, aber nicht zur Herrlichkeit, sondern zum Gericht und zur Verdammnis und zur ewigen Pein. Das heißt, das geht heute Morgen exklusiv nur an die Gewinner. Also wenn dieses Finale sein wird am 1.6. und dann Liverpool gegen Ajax beispielsweise spielt und Liverpool gewinnt, dann muss Kloppo tatsächlich sagen, Jungs, wir sind Gewinner. Aber in der Ajax-Kabine, da ist natürlich dann nur Frust und Heulen. Und warum? Ja, die haben halt verloren. Und genauso ist es bei Menschen. Entweder hast du Jesus, da bist du Sieger, Gewinner. Oder du hast Jesus nicht, da bist du elendiger Verlierer. Das möchte ich all denjenigen heute noch mal klar sagen. Hast du Jesus nicht, dann hast du keinen Anteil an der Herrlichkeit. Dann gehst du in die Verdammnis. Aber ich will heute Morgen nicht zu denen sprechen, die nicht zu Jesus gehören. Ich stehe ja nicht in der Kabine des Champions League Verlierers. Ich stehe vor den Gewinnern. Ich predige zu denen, die Jesus Christus haben. Wir haben Anteil an der Herrlichkeit. Zu Beginn des Korintherbriefes heißt es, oder schreibt nämlich Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, dann heißt es, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Also gehören wir in Martini auch dazu. Also Ansprache an Gewinner und uns gilt Herrlichkeit. Herrlichkeit, nicht Niedrigkeit. Ich habe hier oben so ein Glas Wasser stehen. Im Konfirmandenunterricht mache ich das manchmal so, wenn ich den Konfirmanden, ich habe das schon mal erzählt, die Ewigkeit erklären möchte, nehme ich so ein Glas Wasser, mache einen Tropfen rein. Das Wasser ist jetzt noch halb voll. Bei den Konfirmanden mache ich dann so einen Tropfen rein. Dann nehme ich das Wasserglas und lasse es rumgehen. Dann müssen sie das alle so für 5 Sekunden angucken, dem Nachbarn weitergeben. Wenn das dann wieder bei mir ist, das Glas, dann erkläre ich denen Folgendes. So sage ich denen dann. Dieser Tropfen hier in dem Wasserglas, das ist das schönste und beste Leben, was ihr euch vorstellen könnt. 95 Jahre, tolle Frau, toller Mann, tolle Kinder, tolle Enkel, super Erfolg im Beruf, kerngesund, alles nur super, viel Geld und viele Urlaube und die Sonne scheint die ganze Zeit, das beste Leben. Und das ist genauso groß wie dieser Tropfen Wasser in diesem Dings. Dann sage ich jetzt, pass auf, die Herrlichkeit bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, die ist im Vergleich dazu größer als alles Wasser im Pazifik und im Atlantik zusammen. Habt ihr das verstanden? Ja, da nicken die, da sagen sie, haben sie etwa eine Ahnung. Glaubt mir bitte, ich kann euch auch nur nicht im Ansatz erklären, wie wunderbar die Herrlichkeit ist, auf die wir zugehen. Selbst dieser Vergleich mit dem Tropfen im Wasserglas und mit all dem Wasser im Atlantik und Pazifik bricht gegen das, was auf uns wartet, die wir zu Jesus Christus gehören. Was kein Auge je gesehen hat, kein Ohr je gehört hat und es keinen Menschenherzen gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir werden eines Tages, so sagt uns die Bibel, in Gemeinschaft mit diesem Gott leben, weil wir Glied am Leib Jesu Christi sind, weil wir zu seiner Gemeinde gehören, wenn wir ihn bezeugen, werden wir beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei sein. Und das ist so unvorstellbar, unbeschreiblich wunderbar, dass dieses kleine Wort Herrlichkeit viel zu wenig gewesen ist. Die Bibel berichtet immer wieder in Bildern von dieser Herrlichkeit. Offenbarung 19, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Da sind wir dabei, wenn wir an Jesus glauben. Wir werden, wenn wir gestorben sind, sofort unmittelbar im himmlischen Jerusalem sein und dort am Lammeshochzeitsmahl teilhaben. Halleluja, das wird Herrlichkeit sein, weil wir dann in unmittelbarer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sind. Dort gibt es ja im himmlischen Jerusalem keinen Tempel mehr, sondern wir werden mit ihm zusammen sein. Das ist unsere Perspektive. Wir sind Gewinner, darauf läuft unser Leben zu. Und bitte, 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 lasst euch von dieser Perspektive immer wieder bestimmt sein lassen. Gott möchte, dass ihr das immer wieder vor Augen habt, damit ihr ihm die Ehre gebt, aber auch damit ihr euch hier auf Erden schon freut. Das ist ja Evangelium, fröhliche Botschaft. Tod ist besiegt. Herrlichkeit wartet auf uns. Diese Welt ist nur Niedrigkeit. Ja, die hat auch die eine oder andere schöne Freude. Aber die ist nur Dreck, nur Dreck, nur Dreck gegen das, was in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit auf uns wartet. Herrlichkeit wartet auf dich, nicht Niedrigkeit. Ich versuche es wieder mit einem Beispiel. Man kann das schwer in Worte fassen, das, was auf uns wartet. Aber ich versuche es nochmal mit einem Beispiel. Die meisten von Ihnen und euch sind ja begeisterte Urlaubsfahrer, nicht? Das ist ja heute so, da womit der moderne Mensch im 21. Jahrhundert seine Zeit verbringt, nicht Urlaube planen. Lass das mal so stehen, das ist einfach so, ob es gut oder schlecht sein mag, aber Urlaube werden geplant. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet mit eurer Frau oder mit eurem Mann Urlaub geplant in Berlin im Athlon. Und im Athlon, das ist so erste Adresse in Deutschland, die haben nicht nur so billige Zimmer für 300, 400 Euro in Anführungszeichen, die haben auch so richtig dicke Dinger. Zum Beispiel haben die die Fünf-Zimmer-Präsidenten-Suite. Also so Obama und die Queen, die steigen da ab. Kostet die Nacht 12.500 Euro, kriegst einen Butler noch exklusive mit dabei, also alles super, ist alles ganz prima dort. So, jetzt stell dich mal vor, da hättet ihr für 14 Tage eingecheckt, du und deine Frau, du und dein Mann. Das ist das, was euch erwartet. Und dann macht ihr euch in Bremen mit eurem Auto auf den Weg und fahrt dahin, also diese 14 Tage. Und ihr kommt so bis hinter Hannover und da macht er beim Blick da mal ab an der Raststätte, weil ihr auf die Toilette müsst. Und dann geht ihr auf so ein Pissoir, auf so ein stinkendes Pissoir, diese Dinger, die da so sind auf der Autobahn. Und da geht ihr in die Toilette rein und da würdet ihr sagen, oh, hier ist ja super hier in dem Pissoir. Super, nicht? Also hier gibt es auch fließend Wasser halt und Licht, nicht? Und da richtet ihr euch für die nächsten 14 Tage ein. Fahrt nicht weiter bis nach Berlin ins Athlon, wo da die Präsidentensuite auf euch wartet, sondern ihr würdet euch da einschieben, eben dort auf der Autobahn. Hätte das andere schon alles bezahlt und das wäre dann euer Urlaub 14 Tage. Da würde man sagen, hallo, geht's noch? Da in diesem dreckstinkenden Loch? Das ist doch ganz was anderes, was auf dich wartet, das Athlon. Hier in dieser Welt mit all seiner Niedrigkeit, mit dem bisschen, was es hier gibt, da hast du dich eingerichtet, aber hast gar nicht mehr vor Augen, was auf dich wartet. Wird man jedem in der Toilette sagen, nur auf, ab ins Auto zurück und schnell nach Berlin gefahren, weil da wartet die Herrlichkeit auf dich. Und genauso darf ich euch sagen, das hier ist alles nur Niedrigkeit. Die Herrlichkeit wartet auf uns, weil er auferstanden ist, Jesus Christus, und weil er uns im Glauben an ihn Anteil an dieser Auferstehung gibt. Mich hat mal nach einer Evangelisation jemand angesprochen und hat gesagt, Herr Latzel, wenn man Ihnen zuhört und das alles glauben würde, da ist man ja krass selbstmordgefährdet. Ich sage, so ein bisschen was haben sie natürlich verstanden, richtig. Dann wissen sie, dass hier nichts ist und Jesus alles. Aber sage ich, das ist natürlich streng verboten, weil Gott hat uns eine Aufgabe gegeben für die Zeit hier in dieser Welt. Unser Bürgerrecht im Himmel, jawohl, Halleluja, das haben wir. Wir sind hier Botschafter, wir müssen ja für die Zeit hier was erledigen. Deshalb nehmen wir uns das Leben nicht, sondern wir halten das aus in all der Niedrigkeit, all der Verweslichkeit, in all der Kleinigkeit her, nicht? Aber freuen tun wir uns ausgerichtet sind, sind wir natürlich auf die Herrlichkeit. Und darauf möchte ich euch nochmal neu ausrichten. Auf die Herrlichkeit. Gerade wenn du so Erfahrungen der Niedrigkeit und der Vergänglichkeit gerade machst. Guck nicht auf das Weltliche, auf das Irdische. Guck auf das Ewige, auf die Herrlichkeit, die auf dich wartet. Weil du an Jesus glaubst, den Auferstandenen, hast du Anteil an der Auferstehung. Und deshalb wirst du Herrlichkeit erleben. Das ist das Zweite, was Gott dir zuruft in diesem Gottesdienst. Für dich ist Herrlichkeit bestimmt, der du an Jesus Christus glaubst. Und ein Drittes, Kraft statt Schwachheit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird auferstehen in Kraft. Hier steht Dynamis im griechischen Urtext, das Dynamit. Eine unvorstellbare Kraft. Aber wir wollen noch über eine größere Kraft nachdenken, die wir uns denken können. Also für uns Menschen dieser Welt ist die größte Kraft, die wir so einigermaßen erfassen können, die Sonne. Die Sonne hat eine Kraft, das ist unfassbar. Also um die Energie der Sonne zu erreichen, so sagen uns die Physiker, müsste man jede Sekunde 1 Billion Tonnen Dynamit zünden. So stark ist die Sonne. Die ist so stark, dass wir noch in 150 Millionen Kilometer Entfernung immer noch von ihrer Wärme zehren, dass wir leben können von dem, was physikalisch hier möglich ist. Das ist eine unglaubliche Kraft, die dort ist. Eine Kraft, die unvorstellbar ist. Also mit dem, was die Sonne innerhalb von einem Tag und das aus der Entfernung hier auf die Erde bringt an Energie, kann die ganze Welt ein ganzes Jahr leben. Das ist unglaubliche Kraft und das muss man sehen, wir sind nochmal 150 Millionen, 160 Millionen Kilometer entfernt von diesem Planeten. Das ist eine Kraft. Aber wisst ihr, der diese Kraftquelle geschaffen hat, ist unser Gott und Herr, ist Jesus Christus. Er hat ein Wort gesprochen und die Sonne war da. Also das Größte, was wir uns denken können, Kraft der Sonne, unvorstellbar groß, wurde von unserem Gott mit einem Wort von einer Sekunde auf die andere gemacht. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So stark ist unser Gott. Wir können diesen Gott überhaupt gar nicht stark genug und kraftvoll verkündigen. Nochmal, wenn der diese Sonne mit einem Wort schafft und die Physiker die Kraft der Sonne richtig gar nicht berechnen, erfassen können, dann wissen wir, was es ist. Wir können ihn nicht fassen. Gott ist immer noch größer, immer noch stärker. Er ist der über allem thronende Kraftvolle. Und wir bekommen Anteil an ihm, wenn wir an ihn glauben. Das ist das Wunderbare. Deshalb sind alle Erfahrungen der Schwachheit nur irdisch. Wir haben eine Kraft, die alles, alles, alles übersteigt. Jesus Christus. Und das ist wichtig, dass wir diese Kraft haben. Und ich hoffe von jedem von euch, dass ihr diese Kraft erlebt habt. Dass ihr das, was bei der Wiedergeburt passiert. Dass man bei der Wiedergeburt in Kontakt mit diesem Gott kommt. Seine Liebe erfährt, aber auch seine Stärke und seine Kraft. Und dann auf einmal merkt, boah, jetzt werden aber alle Gesetze meines Lebens in eine andere Richtung gesetzt. Lehrtext heute lautet aus 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Wenn du Jesus erlebst hast mit seiner Kraft, den Auferstandenen, dann wird alles anders. Alles anders. Und das ist so wichtig, dass jeder Mensch das erlebt hat. Vor allen Dingen aber die, die Jesus verkündigen sollen. Wisst ihr, wir haben ein Problem in Deutschland und in Mitteleuropa. Die meisten Pfarrer und die meisten Bischöfe haben diese Kraft Gottes noch nicht erlebt. Und verkündigen dann einen Jesus, verkündigen einen Glauben, der erbärmlich und schwach ist. Heinrich Hermanns, der ehemalige Bischof der Schaumburg-Lippischen Kirche, der ist in der letzten Woche 80 geworden, der hat genau dieses Problem skizziert. Ich habe einen Artikel gelesen, wo er sich darüber beschwert, dass eben viele der Bischöfe, die es heute gibt, aus der Universitätstheologie kommen und weit entfernt sein, so sagt er das als ehemaliger Bischof, von den Grundlagen des Christentums. Er drückt das sehr fein aus. Ich sage das ein bisschen grober. Die haben keine Ahnung von der Kraft Gottes. Die sind nicht wiedergeboren. Die haben nicht erlebt, dass Jesus auferstanden ist Und deshalb ist auch der ganze Blödsinn, den die machen, so ein schwaches Geseiere. Da ist nur Schwachheit, weil die sich nur auf das Irdische konzentrieren. Und wer jetzt glaubt, ja, der Pastor Latzel, nicht wieder mit seiner Kritik. Gestern Spiegelartikel, Leitartikel, Titelseite vorne halt, nicht? Da steht da drauf, Spiegel, wer glaubt denn sowas? Und da schreibt der Spiegel 5 Seiten lang und macht die Kirche und den Glauben lustig. Und wisst ihr was, in vielen Bereichen zurecht. Weil die, die das nach außen tragen, den vermeintlichen Glauben, das ist nicht Glaube. Das ist fleischliches Geseiere in vielen Bereichen. Das ist Ökoradikalismus und Gequatsch über soziale Gerechtigkeit. Und da muss man sich nicht wundern, wenn der Kirche reihenweise die Leute weglaufen, weil da ist nichts zu holen. Das ist ein schwacher Laden, wenn nicht Jesus Christus, der Auferstandene, verkündigt wird. Dann ist unser Glaube nichtig, wie der Apostel Paulus sagt. Aber Gott sei Dank müssen wir nicht irgendwie ein Politzirkus sein, sondern wir können Jesus, den Auferstandenen und kraftvollen Gott, verkündigen. Halleluja! Diesen gewaltigen und ewigen Gott. Nicht diesen Gott der Bischöfe und Universitätsgelehrten halt, der schwach ist bzw. gar nicht existiert, sondern den Gott Jesus Christus, der lebt. Auch das keine Erfahrung, nur von mir. Blaise Pascal, der große Mathematiker und Naturwissenschaftler, der hat lange über Gott nachgedacht halt, nicht? Und hat versucht, ihn über den Intellekt zu finden. Was war das für ein gebildeter Mensch? Und dann am 23. November 1654 erlebt er nachts seine Wiedergeburt. Und das, was er dabei erlebt, das schreibt er auf einen Zettel und hat es sich in sein Kleid, in seinen Rock, also in seinen Mantel einnähen lassen. Hat er jeden Tag drauf geguckt. Und dann hat er dieses Erlebnis notiert und schreibt drauf, von ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer! Nicht? Da war ihm der lebendige Gott begegnet. Feuer! So kann er es anders beschreiben. Der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der lebendige Gott, nicht der Gott der Philosophen und der Gott der Gelehrten. Nein, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesus Christus. So hat er das draufgeschrieben. Kraft. Alles rein intellektuelle Nachdenken über die Bibel ist nur ein schwaches Philosophieren. Entscheidend ist, dass der lebendige Gott uns seinen Geist gibt und dass wir ihn erleben und einen Anteil an seiner Kraft haben. Und das ist wichtig, dass wir dann an dieser Kraft bleiben. Auch wenn wir in der Bibel nicht alles verstehen, dass wir es immer wieder glauben und vertrauen, was Gott uns da sagt. Und das wünsche ich euch beiden, den Täuflingen, ganz besonders, liebe Laura, lieber Dominik. Da bleibt immer bei diesem kraftvollen Gott. Immer wieder auf ihn vertrauen. Nicht auf die Welt gucken. Dann wird euer Leben immer nur schwach werden. Immer auf Jesus schauen und ihr werdet immer Kraft haben. Das möchte ich nicht nur den beiden sagen. Egal, was euch momentan betrifft und angeht, schaut nicht auf das Irdische. Das ist alles nur verweslich, niedrig und in letzter Konsequenz Schwachheit. Versucht nicht mit eurer eigenen schwachen Philosophie und eurem eigenen schwachen Intellekt irgendwas zu reißen. Schaut immer nur auf Jesus Christus. Er ist der Gott der Kraft und der Stärke, der euch in allem, wo ihr seid, helfen könnt. Bei den Problemen dieser Welt, aber vor allen Dingen bei eurem finalen Problem, wenn ihr in den Tod gebt. Denn dann, wenn ihr keine Kraft mehr habt, wenn alles aus euch raus ist, das Herz zu schlagen aufhört, gibt er euch ewiges Leben, weil er nicht der Gott der Schwachheit ist, nicht der Gott des Todes, sondern der Gott der Auferstehung und der Kraft. Kraft statt Schwachheit. Ansprache an Gewinner. Unverweslichkeit statt Verweslichkeit. Herrlichkeit statt Niedrigkeit. Kraft statt Schwachheit. Das darf deine Wahrheit sein, weil Christus wahrhaftig auferstanden ist. Amen. Und ihm, unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus, alle Ehre, allen Lob und allen Preis. Amen.